Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur Fortsetzung im Buch Esther. Wir haben bereits das Kapitel 1 gelesen, für die, die jetzt neu dazugekommen sind und nicht gehört haben, was wir schon gehört haben. Da wäre es wichtig, dass man Kapitel 1 für sich nachliest und die Livestreams nachhört, die eben von Anfang an schon das Thema vorbereitet haben. Aber jetzt kommen wir nämlich so richtig ins Thema rein. Und wenn ich sage, wir haben Kapitel 1 gelesen, wir werden in diesen Vorträgen alle 10 Kapitel durchlesen. Ich möchte, dass jeder Vers gelesen wird. Und das ist gar nicht so ein großes Unterfangen. Wenn man bedenkt, das Purimfest im Judentum, das typischerweise auf Februar fällt, das ist ein Fest, bei dem in der Synagoge das ganze Buch Esther vorgelesen wird. Also in einem Gottesdienst. Und jedes Mal, wenn der Name Haman kommt, rufen alle Haman! Und man macht Lärm. Also sehr, sehr ungewöhnlich, ja. Und so geht das einfach zu und her. Also nicht, dass ihr dann das auch machen müsst, sobald wir dann zu Kapitel 3 kommen. Aber einfach, damit man weiß, in einem Gottesdienst werden die ganzen 10 Kapitel durchgezogen. Ich lese Kapitel 2, Abvers 1. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, erinnerte er sich an Vasti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Aussehen. Und der König bestellte Beamte in allen Landschaften seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, die Jungfrauen und schön von Aussehen sind, auf die Burg Susan in das Frauenhaus zusammenbringen, unter die Aufsicht Hegers, des königlichen Hofbeamten, des Hüters der Frauen. Und man gebe ihnen Reinigungssalben. Und das Mädchen, das dem König gefallen wird, werde Königin an Vastis statt. Und das Wort gefiel dem König und er tat so. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war, mit den Weggeführten, die mit Jekonia, dem König von Juda, weggeführt wurden, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und er erzog Hadassah, das ist Esther, die Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Wort des Königs und seine Anordnung gehört wurden und als viele Mädchen in die Burg Susan unter die Aufsicht Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Aufsicht Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gunst vor ihm. Und er beeilte sich, ihr ihre Reinigungssalben und ihre Teile zu geben und ihr die 7 Mägde zu geben, die aus dem Haus des Königs ausersehen waren. Und er brachte sie mit ihren Mägden in den besten Teil des Frauenhauses. Esther hatte ihr Volk und ihre Abstammung nicht bekannt gegeben. Denn Mordechai hatte ihr geboten, dass sie es nicht bekannt geben sollte. Tag für Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenhauses umher, um das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Und wenn die Reihe an jedes Mädchen kam, zum König Ahasveros zu kommen, nachdem ihr 12 Monate lang nach der Anordnung für die Frauen geschehen war. Denn so wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, nämlich 6 Monate mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Frauen. Und wenn dann das Mädchen zum König kam, so wurde ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem Frauenhaus in das Haus des Königs mitzunehmen. Am Abend kam sie und am Morgen kehrte sie in das zweite Frauenhaus zurück. Unter die Aufsicht Schaaschgas, des königlichen Hofbeamten, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, es sei denn, dass der König Gefallen an ihr hatte und sie mit Namen gerufen wurde. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Onkels Mordokais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Hofbeamte, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen. Und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Und der König gab allen seinen Fürsten und Knechten ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Und er gab den Landschaften einen Steuererlass und gab Geschenke nach der Freigebigkeit des Königs. 6-mal bis hierhin. Nun, das ist natürlich eine traurige Geschichte hier. Wie dieser Mann mit Frauen umgeht, das ist ganz schrecklich. Und trotzdem benutzte Gott diesen Mann, um das jüdische Volk zu retten. Ja? Wenn man denkt an die jüngere Vergangenheit der modernen Geschichte, es war ein Mr. Trump, der regierte über die USA und die ganze Welt schrie gegen ihn, nicht alle, aber so die meisten, und wüteten über diesen Mann, was ist das für ein Mann und so weiter, und haben sie beachtet, was der alles gemacht hat. Für Amerika. Unglaublich. Und wie der gegen Abtreibung vorgegangen ist, ja? Mr. Biden, eine der ersten Amtshandlungen war, dass die Legalisierung der Abtreibung wieder Aufschub, also Auftrieb bekommen hat. Unglaublich. Aber dieser Mr. Trump, der hat so viel getan und so viele Menschenleben gerettet. Und was er für Israel gemacht hat, es gibt eine ganze Liste, was der Mann für Israel gemacht hat, da muss man in der modernen Geschichte suchen, welche Männer sich so auf diese Weise hinter das Volk, das irdische Volk Gottes gestellt haben, wie er. Und Gott hat diesen Mann gebraucht. Und Ahasveros, ja, man muss sich schon einiges denken über diesen Mann. Und ich habe gesagt, der hat ein Problem mit Alkohol gehabt, der hat ein Problem gehabt mit Zorn und Wut und auch ein Problem mit Frauen. Und trotzdem hat Gott in seiner Souveränität diesen Mann gebraucht, um das jüdische Volk zu retten, damit einmal der Messias kommen könnte aus diesem Volk. Aber wäre der Plan Hamans zur Zeit des Buches Esther gelungen, dann gäbe es kein jüdisches Volk mehr und der Messias hätte ja nicht kommen können. Und Ahasveros wurde benutzt. Er war das Werkzeug. Und das zeigt etwas, was die Souveränität Gottes ist. Dass er gebrauchen kann in der Geschichte, wen er will, um seine Pläne ans Ziel zu bringen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird man nicht irre an der Weltgeschichte. Die Geschichte ist eigentlich verrückt, ja, eine verrückte Geschichte. Und trotzdem sieht man den roten Faden, wie Gott handelt. Und er kann Völker gebrauchen, er kann Männer und Frauen gebrauchen, wie er will. Und das ist so wunderbar. Da sehen wir also hier ganz besonders die Vorsehung Gottes und auch die Souveränität Gottes. Das heißt, dass Gott über allem steht und alles unter seiner Kontrolle hat. Souveränität bedeutet nicht, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Ja? Das wäre eine sehr seltsame Auffassung von Souveränität. Aber die gibt's und ist sehr verbreitet. Aber das ist nicht die biblische Sicht von der Größe, Majestät Gottes. Nein, wir sehen vielmehr Gott, der über allem steht und trotz des freien Willens des Menschen seinen Plan, seinen guten Plan ans Ziel bringt. Das ist so großartig. Nun, wir haben gesehen in Kapitel 1, wie Vasti ihre Aufgabe, ihre Schönheit den Völkern zu zeigen, verweigert hatte. Und das hat dazu geführt, dass eine andere Königin werden sollte. Und ich habe schon darauf hingewiesen, in Kapitel 1, Vers 20, dass dort zum ersten Mal ganz versteckt der Name Gottes vorkommt. Ich lese den Vers nochmals, 1, 20. Und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören? Denn es ist groß. So werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben. Das Wort es, so werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben, ist hebräisch, sind hebräisch vier Wörter. Hi, vechol hanashim yitnu. Das ist also vier Wörter und am Anfang der Wörter rückwärts gelesen ergibt den Namen Yahweh. Also genau an der Stelle, wo es darum geht, eine andere soll Königin werden, da sehen wir ganz versteckt Gott, der alles in der Hand hat. Und sehen wir, bevor überhaupt das Problem entstand, dass das jüdische Volk vernichtet werden sollte, hat Gott schon die Fäden in der Hand gehabt, dass da ein Wechsel kommt und dass schließlich über die neue Königin das jüdische Volk gerettet werden könnte. Ja, also an einer Schlüsselstelle steht das hier, wie denn auch bei den drei weiteren Stellen, die wir noch sehen werden. Immer an Schlüsselstellen kommt versteckt der Name Yahweh, der Ewigseiende, vor. Und nun haben wir also gesehen, wie diese Auswahl ging. Der König hat also massenweise Jungfrauen geheiratet und das war nicht außerehelich, aber die hat alle geheiratet. Übrigens von seinem Nachfolger Artaxerxes, das ist der König zur Zeit von Nehemia, da wird in der Geschichte überliefert, dass er 360 Nebenfrauen hatte. Also das ist wirklich realistisch in der Geschichte so geschehen. Und nun haben wir aber gesehen in Vers 5, da war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordechai. Das war ein Vetter, ein Cousin von Esther. Allerdings offensichtlich so ein bisschen Generationen verschoben, ja, das gibt's ja. Und so konnte schließlich, als Esther eine Waise wurde, der Cousin Esther als seine Tochter adoptieren. Da haben wir das Thema Adoption in der Bibel. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, dass jemand ein Kind als sein eigenes Kind annehmen kann, obwohl es gar nicht von ihm abstammt. Und das ist eigentlich für viele Kinder eine wunderbare Sache. Kinder, die aus einem Elend verwaist oder abgeschoben, und dann bekommen sie Eltern, die sich für sie voll einsetzen und echte Eltern sind für sie, alles geben, um ihnen eine gute Zukunft zu bereiten. Aber es gibt natürlich auch Probleme bei der Adoption. Ich habe mal in der Seelsorge zwei Kinder gehabt. Die waren adoptiert, aber die hatten Probleme mit der Adoption. Was kann man da sagen? Ich habe versucht zu zeigen, dass das ein biblisches Thema ist, die Adoption. Und gerade im Neuen Testament, wenn wir kurz aufschlagen, im Epheserbrief, Kapitel 1, da lese ich ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt geht es mir ganz besonders darum, dass hier gesagt wird, dass Gott der Vater die Gläubigen in der heutigen Zeit, im Zeitalter der Gemeinde, im Zeitalter der Gnade, also von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zum Tag der Entrückung der Gemeinde, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in den Wolken. Die Gläubigen in dieser Zeit werden hier erwähnt, dass sie von Ewigkeit her, übrigens von Gott dem Vater, auserwählt wurden und zuvor bestimmt, wozu? Zur Sohnschaft. Vers 5. Und das Wort Sohnschaft im Griechischen hyothesia. Hyo kommt von Sohn und thesia Stellung, Sohnesstellung. Aber das ist das normale Wort im Altgriechischen für Adoption. Darum in der französischen Bibel, sagen wir, Übersetzung von Darby, steht hier für Sohnschaft Adoption. Und im Englischen Adoption. Und manche haben schon gestaunt, also in der deutschen Bibel steht da Sohnschaft, warum steht in der englischen Bibel Adoption? Nun, ist alles richtig. Es geht eben um Sohnschaft durch Annahme an Sohnesstatt. Ja, kann einer sagen, aber ich habe gedacht, die Kinder Gottes sind doch durch Geburt Kinder Gottes, wiedergeboren. Lassen wir Epheser 1 offen und nehmen noch Johannes 1, Vers 12 dazu. Dieser so wunderbare Vers, der erklärt, so viele ihn, Jesus Christus, das ewige Wort, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier wird doch klar gemacht, Gottes Kindschaft geschieht durch Wiedergeburt, also durch Geburt. Aber hier steht Adoption. Nun, das sind zwei Seiten der Medaille. Nicht wahr? Es ist tatsächlich so, wenn jemand sich bekehrt, dann bekommt er das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht haben wird. Habe, das ist Präsenz. Also, man bekommt das ewige Leben als gegenwärtigen Besitz, wenn man zum Glauben kommt an den Sohn Gottes. Und dieses Leben ist nicht etwas. Der Jesus konnte sagen in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Also das Leben des Sohnes, das ewig ist, weil es keinen Anfang hat und kein Ende, wird dem Gläubigen geschenkt als eine neue Natur. Übrigens im Kontrast zum Fleisch oder der Sünde, die im Menschen wohnt. Und das ist Wiedergeburt. Leben aus Gott erhalten. Und das ist die Grundlage für Gottes Kindschaft. Aber wenn wir das aus einer anderen Perspektive anschauen, Das ist eben die andere Seite der Medaille. Wir alle existierten, bevor wir eine Beziehung zu dem Herrn Jesus hatten. Also wir waren einmal nicht Kinder Gottes und nicht Söhne und Töchter Gottes. Und dann kam der Moment bei der Bekehrung, da hat Gott, der Vater, jeden Einzelnen, der an den Herrn Jesus geglaubt hat, angenommen, adoptiert an Sohnes statt oder als an Tochter statt. Und das ist eben gemeint mit Hyotesia, mit Adoption. Eben, wir sind nicht in die Existenz gekommen und dann waren wir Kinder Gottes, sondern wir waren einmal ohne diese Beziehung und dann wurden wir angenommen. Aber diese Adoption ist also so vollkommen bei Gott, dass er uns auch sein Leben geben konnte. Das können Eltern nicht, wenn sie das wirklich sehen vor dem Herrn. So wie in Matthäus 18 sagt der Herr Jesus, wer eines dieser Kleinen aufnimmt, nimmt mich auf. Ja, das müssen Eltern, die diesen sehr gewichtigen Schritt gehen und ein Kind adoptieren, müssen sich bewusst sein. Der sagt, nimmt mich auf. Und dann habe ich eben diesen beiden Kindern erklärt, das ist das, was Gottes Plan ist für uns. Und wenn man dann noch bedenkt, von Ewigkeit her, er wollte uns adoptieren. Das ist ein ganz großes Thema des Evangeliums, der Heilsgeschichte, Adoption. Und darum ist es etwas ganz Besonderes, wenn Eltern sich entscheiden, dieses Kind soll jetzt mein Kind werden. Und wenn man adoptiert ist, dann darf man wissen, das sind meine wirklichen Eltern. Das sind nicht Stiefeltern. Das sind meine wirklichen Eltern und die setzen sich so ein, wie sie sich auch einsetzen würden für ein Kind, das von ihnen geboren und gezeugt wurde. Also das ist ein großartiges Thema, Adoption. Und ich möchte darum auch noch lesen aus Galater 4, wo wir den gleichen Ausdruck Hyotesia auch noch finden. Und zwar lese ich da ab Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist wieder die Adoption, kann man auch übersetzen. Könnt ihr auch so in die Bibel reinschreiben, Adoption. Damit wir die Adoption empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes, den Heiligen Geist, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Abba, Vater. Auf Griechisch Abba, Pater. Abba ist gar nicht griechisch. Das ist hebräisch, aramäisch. Und zwar ist das die Art und Weise, Vater zu sagen, die besonders zärtlich ist. Also es hat so etwas Ähnliches wie Papa im Deutschen. Im Kontrast zu Vater, ja? Und in Israel, man muss sich halt gut umhören, auch wenn man kein Hebräisch versteht, aber hören, was die Leute so reden und wie sie reden und wie die Akzente klingen. Man hört dort alle Akzente, weil ja so viele Einwanderer aus der ganzen Welt da sind. Und manche haben Hebräisch von Geburt an gelernt im Land, andere kamen aus dem Ausland und mussten ganz neu die Sprache lernen. Darum, in Israel sind alle Akzente akzeptiert, aber man hört die Kinder, die kleinen Kinder, Abba, Abba, Ima, Ima, das ist dann Mami, Mami. Und das ist eben Papa. Es ist nicht bei allen Kindern gleich, aber bei meinem Ältesten habe ich so besonders darauf geachtet. Der hat mich immer Papa genannt zu Hause. Aber der hätte jetzt wirklich nie seinen Kollegen draußen gesagt, mein Papa hat gesagt, mein Papi hat gesagt. Dann hätte er typischerweise gesagt, mein Vater hat gesagt. Ja, beim Wort Vater ist eine größere Distanz, ja? Papa drückt eben die Nähe aus. Nun, warum hat Paulus nicht das griechische Wort genommen? Patridion, das heißt Papa. Aber Ion ist eigentlich eine Verkleinerungsform. Im Deutschen Chen. Ja, das kennt man aus dem Russischen. Väterchen. Väterchen ist so die zärtliche, ja, die zärtliche Ausdrucksweise. Und das wäre nicht würdig für Gott. Das geht nicht. Für Gott. Für einen guten Vater schon. Aber für Gott nicht. Und darum hat der Heilige Geist Paulus inspiriert, dieses hebräisch-aramäische Wort Abba zu nehmen. Damit man eben trotz dieser Nähe zu Gott, die wir haben, da nicht eine Linie überschreitet, die irgendwie das Ehrfürchtige wegnehmen würde. Ja? Ganz vertraut, zärtliche Nähe zu Gott, dem Vater, aber mit einem tiefen Respekt im Herzen. Und darum Abba. Und Pater ist dann das normale Wort für Vater. Und das ist eben das Wort, das die Einsicht in die Beziehung zum Ausdruck bringt. Ich war, wenn man Kinder aufzieht, dann lernt man so viel und man sieht, die haben immer Bedürfnisse. Die Eltern müssen ihren Bedürfnissen antworten. Aber wenn dann mal der Tag kommt, wo eine Tochter sagt oder ein Sohn sagt, Papa, wie geht es dir? Oder wie empfindest du das? Dann kann man sagen, jetzt bist du meine Tochter und nicht mehr einfach so mein kleines Kind. Ja? Das ist eine einsichtige Beziehung, die da entstanden ist und das wird ausgedrückt mit Vater. Also es ist nicht eine Wiederholung, aber Vater, ja, sondern nicht einfach die Übersetzung, sondern jedes Wort hat seine Bedeutung. Und das Wunderbare ist, also in diese enge Beziehung sind wir hineingebracht worden. Und nun haben wir ja gelernt in der Einführung, Schlüssel zum Buch Esther. Esther ist ein Bild des Geistes des Menschen. Und Mordechai, ein Bild von Gott. Je nach Stelle, Gott der Vater oder Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist, werden wir sehen. Und hier ist Mordechai effektiv ein Bild von Gott, dem Vater. Er adoptiert Esther. Der Heilige Geist, wenn er an einen Menschen wirkt, damit er zur Bekehrung kommt und schließlich ein Kind Gottes werden kann, wirkt nicht über das Körperliche. Ja? Also man muss nicht meinen, wenn man evangelisiert mit viel Tamtam, so dass man das richtig auch körperlich spürt, und das ganz cool und fantastisch modern findet, dass das die gute Art ist, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Der Heilige Geist wirkt nicht über das Körperliche. Der Satan sehr stark. Ganz vieles, was der Satan den Menschen anbietet, um sie von Gott wegzubringen und vom Wort Gottes wegzubringen, hat mit dem Körperlichen zu tun. Oder auch über das Seelische. Also, dass man die Menschen einfach so in eine Stimmung bringt, wo sie nicht anders können, als einfach nur noch weinen, ja? Da muss man schon aufpassen. Ich meine, eine solche Situation, dass man vom Wort Gottes so ergriffen ist, dass man wirklich zu Tränen gerührt ist, das ist etwas ganz anderes. Aber wenn man eben solche Stimmungen produzieren möchte, das ist das Problem. Wenn man das produzieren will, dann geht das über das Seelische. Das wäre Ahasveros. Aber Mordechai beschäftigte sich mit Esther und überlegte sich, die muss adoptiert werden. Und so wirkt der Heilige Geist eben am Geist des Menschen. Der wird durch das Wort Gottes angesprochen. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit, eben zu höherem Denken, auch über die Vergangenheit, das Leben nachzudenken, über den Sinn des Lebens. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer ist Gott? Und der Heilige Geist schließt das Wort auf, sodass man diese Grundfragen verstehen kann und schließlich auch zur Buße kommen kann. Der Heilige Geist wirkt zum Beispiel auch über das Gesetz, die 10 Gebote. Wenn jemand sich wirklich mal bewusst die Mühe nimmt, die 10 Gebote zu studieren und sich zu überlegen, wo habe ich mich in meinem Leben mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten Gebot und so weiter Gott gegenüber versündigt. Ja, dann überführt der Heilige Geist jemand von Sünde. Es geht nicht darum, was wir als Sünde bezeichnen, von unserem Gefühl her, sondern was Gott als Sünde bezeichnet. Und so kann ein Mensch eben über den Geist überführt werden. Und wir haben ja auch in Römer 8 bereits diesen Vers gelesen, der Geist, also der Heilige Geist, bezeugt unserem Geist, ja, dass wir Kinder Gottes sind. Also es geht über Esther, nicht über Ahasveros, nicht über einfach das persische Reich. Und diese Adoption ist also eine ganz wunderbare alttestamentliche Versinnbildlichung von dem, was Gott mit den Erlösten in der heutigen Zeit getan hat. Was ich noch erwähnen muss, warum heißt es immer Söhne Gottes? Wo sind die Töchter? Nun, man schlage auf 2. Korinther 6. Und zwar lese ich dort ab Vers 17, Gott ruft die Gläubigen auf zur Absonderung. Darum geht aus ihr Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier wird ausdrücklich auch die weibliche Form benutzt. Aber es ist so, wenn normalerweise die Bibel eben spricht über die Söhne Gottes, dann sind die Töchter auch gemeint. Also das Männliche steht auch für das Weibliche. Das war ja schon immer so, auch im Deutschen, ja? Und das ist in den Sprachen der Welt ganz allgemein das Übliche. Die männliche Form steht oft auch für die weibliche. Und das verstehen heute nicht mehr alle. Ja? Und dann wird die Sprache völlig überladen und wird künstlich verändert in einer Art und Weise, die der Sprache und dem Sprachfluss schadet. Ja? Aus ideologischen Gründen. Aber das ist wichtig, bei der Bibel steht nicht am Schluss noch eine Anmerkung, bei der männlichen Form ist dann auch die weibliche mit eingeschlossen, sondern das muss man einfach wissen. Das haben wir doch als Kinder schon gelernt in Deutsch, das war doch eine klare Sache. Ja, aber eben Gott hat das auch dort so ausgedrückt, damit es für jede Schwester im Herrn klar ist, wenn ich lese, dass die Söhne diese sind Söhne Gottes, die durch den Geist geleitet werden, zum Beispiel Römer 8, dass da die Töchter Gottes natürlich genauso gemeint sind. In diesem Zusammenhang noch etwas, Kritiker lesen ja die Bibel ganz anders. Die lesen die Bibel, um Fehler zu finden. Da haben wir mal wieder eine schöne Gelegenheit. Dieser Mordechai, von ihm heißt in Vers 5, der Sohn Jairs, der Sohn Simeis, des Sohnes des Kis, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war mit den Weggeführten, die mit Jekonia, dem König von Juda, weggeführt wurden, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Nun, eine Frage, wann war die Wegführung unter Jekonia? Das war bei der babylonischen Gefangenschaft der Juden nicht die erste, die war 606 vor Christus, sondern die zweite Wegführung. Es gab ja vier. 597 vor Christus. In welchem Jahr sind wir da? Nun, die Zeit von Ahasveros, das dritte Jahr, das in Kapitel 1 erwähnt wird, das war 484, 83. Also da ist eine Distanz von 133 Jahren. Also dieser Mordechai, der hat ja schon ein gewisses Alter, nicht wahr? Und dann weggeführt und dann 133 noch dazu. Und dann war er der Vetter von Esther, Gut, die war offensichtlich jünger, aber dann war die auch schon ziemlich betagt, ja, als Ahasveros sie dann zur Königin und zur Frau nehmen wollte. Da haben wir schon ein bisschen ein Problem. Was machen wir, wenn jemand uns das so vorstellt und sagt, siehst du, die Bibel ist voller Fehler? Das geht ja nicht. Es gibt verschiedene Rezepte, wie man dann vorgehen muss. Ein Rezept ist ganz genau lesen. Was machen wir das? Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis. Ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war. Dieses, der aus Jerusalem weggeführt worden war, bezieht sich gar nicht auf Mordechai, sondern auf seinen Vorfahren. Hier wird ja der Stammbaum vorgestellt. Ja? Und wird klargemacht, Mordechai war aus dem Stamm Benjamin. Das ist der gleiche Stamm wie König Saul. Ein Vertreter war und der Vater von König Saul hieß Kis, ja, Kis oder Kisch, ja. Und also der hat ja einen sehr typischen benjaminitischen Namen, dieser Vorfahre, Kisch. Und der noch vorher heißt Simei. Ja, Simei kann man nachlesen in 2. Samuel 16, Vers 5. Das ist auch ein bekannter Benjaminiter in der biblischen Geschichte von David. Und Kisch wird eben erwähnt in 1. Samuel 9, Vers 1. Ja, also diese Abstammungslinie wird da zurückgeführt von Mordechai bis auf die Generation Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war. Dieser Kisch wurde deportiert, nicht Mordechai. Also man darf natürlich nicht die Bibel falsch lesen und dann ihr Fehler unterschieben. Also jetzt hat sich der Spieß gedreht. Also 1 zu 0. Also 0 für den, der da angegriffen hat. Ja? Und er hat ein Tor erwischt. Also man muss die Bibel ganz genau lesen und darum ist es auch wichtig, dass man sie nicht schnell liest wie einen Roman, sondern sorgfältig, genau, deutlich liest. Ja, und nun wird erzählt, er zog Hadassa. Das ist Esther. Hadassa ist ein hebräischer Name und bedeutet Myrte. Ein schöner Busch mit schönen Blüten. Ja, darum haben wir auch unserer Tochter dort drüben den Namen Hadassah gegeben, aber einfach als zweiter Name. Ja, und das war eben der unbekannte Name. Der Hauptname war Esther hier. Und das war ein persischer Name. Das persische Stara oder Sitare, das heißt Stern. Also Esther heißt Stern. Merkt man, Ster, Star. Ist verwandt mit dem Englischen, Star. Weil Persisch gehört ja zu den indogermanischen Sprachen, im Gegensatz zu Hebräisch, eine semitische Sprache, zusammen mit Arabisch und anderen Sprachen. Aber Persisch ist verwandt, weit weg verwandt mit Englisch und Deutsch. Und darum, Star, Ster, ist dasselbe. Aber warum dann dieses E? Nun, in manchen Sprachen wird das als unangenehm empfunden, wenn man zwei Konsonanten miteinander aussprechen muss. Gerade am Anfang eines Wortes. Ja, muss man mal einen Engländer fragen. Sag mal Pferd. Pferd. Nein, nicht Pferd, sondern Pferd. Pferd. Ja, die haben eine Mühe, ja? Und das ist im Spanischen zum Beispiel auch so. Warum sagt man eben nicht Spanien oder Spania, sondern man sagt Espania? Man macht ein Vokal vor die zwei Konsonanten, dann kann man es besser aussprechen. Darum España, Español. Und wir sagen dann auf Deutsch Spanisch, weil wir können das ohne Problem, so zwei Konsonanten, kein Problem. Und darum erklärt das dieses Ester, das heißt Stern. Und in Philipper 2 wird gesagt, dass die Gläubigen leuchten sollen als Zeugnis in dieser Welt wie Himmelslichter. Die Gläubigen werden mit Sterne verglichen, die himmlisches Licht verbreiten sollen. Und das sehen wir im Leben von Esther, wie sie so war. Sie hat himmlisches Licht verbreitet und hat eine Schönheit, eine moralische Schönheit in ihrem Leben gezeigt, in ihrer Hingabe an Gott. Sie war bereit, ihr Leben für Israel, für das Volk Gottes hinzugeben. Und das wird dann ausgedrückt durch diese wunderbaren Blumen der Myrte. Hadass heißt Myrte und dann der Name Hadassah. Und das ist etwas ganz Typisches geworden im Judentum, dass man mindestens zwei Namen trägt. Einen heidnischen Namen und einen jüdischen Namen. Gerade für Zeiten, wo es gefährlich war, Jude zu sein. Und darum ganz typisch, man gibt einem Sohn den Namen Leon. Aber ist ja nicht hebräisch, ja? Leon heißt einfach Löwe. Aber das ist quasi der Deckname für Jehuda. Der Löwe ist ja das Symbol für den Stamm Juda, 1. Mose 49, und darum Leon. Aber das ist der Deckname für den jüdischen Namen Jehuda. Aber einfach, um sicher zu gehen, dass man, wenn es nötig ist, die jüdische Identität verstecken kann, weil es gefährlich ist, manchmal zu sagen, ich bin Jude. Darum hat man oft diese zwei Namen gegeben. Und zum Beispiel Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, der hatte diesen heidnischen Namen Markus, aber sein jüdischer Name war Johannes, Apostelgeschichte 13. Und so kann man mal im Neuen Testament forschen, wie viele es gibt, die so Doppelnamen hatten, einen römischen, griechischen Namen und dann einen hebräischen Namen, für alle Fälle. Und darum sollte dieses Mädchen bekannt sein als Esther mit dem persischen Namen und Hadassa, das ist dann das Familiengeheimnis. Und dann möchte ich aber noch kurz auf die gelesenen Verse eingehen mit ein paar kurzen Bemerkungen. Vers 10 von Kapitel 2. Esther hatte ihr Volk und ihre Abstammung nicht bekannt gegeben. Denn Mordechai hatte ihr geboten, dass sie es nicht bekannt geben sollte. Sie war gehorsam. Also ihr Cousin wurde als Vater anerkannt. Und sie hat das gemacht, was er ihr beigebracht hat. Übrigens werden wir später sehen, Kapitel 3, Mordechai selber sagt aber den Leuten, ich bin ein Jude. Ja, wie geht das? Er macht's anders. Und ihr sagt ihr so. Ja, und wir werden sehen, das wird in der ganzen Geschichte eine Schlüsselrolle spielen. Dass sie eben nicht sagt und dass er sagt. Das wird grundlegend wichtig sein. Und so gibt es eben Dinge, die kann man nicht einfach sagen, nur so. Ja? Zum Beispiel König David fragt in den Büchern Samuel, Gott, soll ich da hinaufziehen? Und Gott sagt, ziehe hinauf. Und dann in einer weiteren Gelegenheit fragt er, soll ich hinaufziehen? Und Gott sagt, ziehe nicht hinauf. Einmal sagt Gott so, einmal so. Ja, es geht ja hier nicht um Dinge, die an sich richtig oder falsch sind, ja? Sondern es geht hier um Fragen, wie soll man sich da am besten verhalten? Und es gibt Momente, wo Gott sagt, geh, und es gibt Momente, wo er sagt, geh nicht. Und man muss einfach auf Gottes Wille hören. Und Mordechai wusste, Esther soll nichts sagen. Aber von sich selber wusste er, ich muss es sagen. Interessant, nicht wahr? Und dann noch etwas Schönes in Vers 11. Und Tag für Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenhauses umher, um das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Sieht man diese Fürsorge? Das war ihm ein Herzensanliegen. Wie geht das mit Esther? Und ich meine, wir müssen uns klar sein, sie wurde gezwungen. Ich meine, hätte sie gesagt nein, dann hätte das den Tod bedeutet. Und natürlich fragt man sich, ja, hätte sie nicht besser den Tod gewählt, als einen solchen Mann da zwangsmäßig zu heiraten. Aber Gott in seiner Allmacht hat das benutzt, um das Volk Israel zu retten. Ja, und dann noch etwas Wichtiges. Wir haben gesehen, also Esther wurde Königin, an der Stelle von Vashti. Nochmals 2 Vers 17, und der König gewann Esther lieb. Und dann ein Satz weiter. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Wir haben gesehen, Esther symbolisiert den Geist des Menschen. Und was ist denn die Bedeutung von Vashti? Ahasverus war sehr stolz auf Vashti. Und die sollte ihre Schönheit so richtig den Völkern präsentieren, ja? So sind manche Menschen sehr stolz auf ihren Geist und trumpfen damit auch vor den Menschen auf. Aber schauen wir mal in Hesekiel 36. Dort wird alttestamentlich das Thema der Wiedergeburt behandelt. Wiedergeburt aus Wasser, das ist das reinigende Wort Gottes, und Geist, den Heiligen Geist. Und als der Herr Jesus mit Nikodemus sprach in Johannes 3, in der Nacht in Jerusalem, da hat er ihm gesagt, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Ja, Nikodemus war sich nicht klar über das Thema Wiedergeburt. Der Herr macht ihm einen Vorwurf. Ein so großer Rabbiner und der weiß nichts über das Thema Wiedergeburt durch Wasser und Geist. In Hesekiel 36 ist ja das beschrieben. Jeder Rabbi sollte Bescheid wissen. Ich lese über die zukünftige Erneuerung Israels wird dort gesprochen. Gott wird sie sammeln aus allen Völkern, zuerst im Unglauben, im unreinen Zustand, und erst wenn sie dann im Land sind, werden sie gereinigt werden und eine Wiedergeburt, eine nationale Wiedergeburt erleben. Das heißt, der Überrest Israels wird umkehren. Und jetzt lese ich Hesekiel 36, Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ein Bild von dem reinigen Wort Gottes. Und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz, also dieses harte Herz, das wir von Natur haben, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein weiches Herz, das auf Gott hört. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Das ist der Heilige Geist. Also, im Zusammenhang mit der Wiedergeburt durch Wasser, das reinigt, in Epheser 5, 25 wird gesprochen über die Reinigung mit Wasser durch das Wort. Das Wort Gottes deckt uns unsere Schuld vor Gott auf. Das bringt uns dazu, dass wir unsere Sünden Gott bekennen und so bekommen wir Vergebung. Und der Heilige Geist ist es, der eben an den Menschen wirkt und ihm dieses Sündenbewusstsein gibt und auch die Kraft, dass er das bereuen kann. Und dann nimmt Gott quasi den alten Geist weg und gibt einen neuen Geist. Und das bedeutet, der Mensch wird bei der Wiedergeburt erneuert. Also der Geist des Menschen, das Denken des Menschen wird erneuert und so verändert, dass Gott spricht von einem neuen Geist. Ja? Und da können wir dazu lesen in Titus 3 über diese Erneuerung durch den Heiligen Geist. Titus 3, da wird die Errettung ganz konzentriert beschrieben in Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, wie wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Mensch wird erneuert. Und das ist gewissermaßen Esther anstatt Vashti. Und was das bedeutet für das Denken, das ist ganz enorm. Ich schlage auf Epheser 4. Dort wird diese Erneuerung durch die Bekehrung auch beschrieben. Paulus sagt in Vers 17, wie das bei den Ephesern war, früher, vor ihrer Bekehrung, Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen oder die Heiden wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes. Und für Sinn steht hier das Wort Nous, Verstand. Eitelkeit ihres Sinnes. Das ist was, die soll auftreten. Wenn man eben prunken will mit seiner Intelligenz. Und das spielt in der akademischen Welt eine unglaubliche Rolle. Und ich kann sagen, viele Akademiker sind bereit, auch eben in eine ganz falsche Richtung zu gehen, nur weil sie wissen, dass sie damit der Uni und dem Zeitgeist gefallen. Das ist unglaublich, was Prestige und Ansehen und Position für eine Rolle spielen. Das ist eine ganz, ganz üble Sache, ja. Und wenn man ein bisschen weiß, so was im Hintergrund läuft, weiß man, dass Professoren, die haben zum Beispiel, als Archäologen, ganz tolle Sachen von Ausgrabungen, aber sie haben keine Zeit, das zu veröffentlichen. Und da geben sie das nicht irgendjemandem, der Zeit hat. Denn sie möchten gerne das veröffentlichen oder ein Doktorand oder eine Doktorandin. Weil wenn die das tolle Material veröffentlichen, dann ist der Doktortitel sicher. Und dann wird das einfach gehortet. Und da werden viele interessiert zu wissen, was ist da schon längst gefunden worden, wird nicht publiziert. Ja, das hat alles mit Prestige zu tun, dass er eben für seine Leute das Material hat. Ja, das meine ich ganz praktisch, was das bedeutet, diese Eitelkeit ihres Sinnes oder ihres Verstandes. Und dann Vers 18, verfinstert am Verstand. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen, der so intelligent sein kann und trotzdem im Brustton der Überzeugung sagen kann, diese Welt ist durch Zufall entstanden. Und alles hat sich durch Zufall entwickelt. Über Jahrmillionen. Und das ist Fakt, das ist bewiesen. Und es ist überhaupt nicht bewiesen. Aber das ist hier umschrieben mit verfinstert am Verstand. Das ist Vasti. Und durch die Erneuerung, der Bekehrung, wird der Geist eben völlig erneuert und durch Gottes Wort erleuchtet. Darum, ganz wichtig, Esther anstatt Vasti, jetzt als Königin. Und dann wollte ich noch etwas erwähnen in Esther 2. Und zwar wird in Vers 15 nochmals gesagt, dass Mordechai sie als seine Tochter angenommen hatte. Nochmals wird das Thema Adoption erwähnt. Und dann heißt es von ihr, als sie an die Reihe kam, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Hofbeamte, der Hüter der Frauen, sagte. Wir haben in den Versen vorher gelesen, dass sobald eine junge Frau eben wusste, jetzt muss ich zum König gehen, dann hat sie selber verlangen können, was sie noch speziell haben wollte, um möglichst eben beim König einen ganz tollen Eindruck zu machen. Und Esther hat ja erlebt, dass dieser Hegai, dieser Aufseher, ihr gegenüber eine besondere Gunst erwies. Auch das war Gottes Fügung. Ganz ähnlich wie bei Daniel in Babylon, Daniel 1. Er hatte auch da einen Beamten, der offen war für seine Spezialanfrage, ich habe ein Problem mit diesem Fleisch und mit dem Wein. Weil er wusste, der Wein wurde den Göttern Babylons geweiht worden und das Fleisch auch. Und wenn er da am Königstisch aß, drückte er damit aus, ich habe Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Und das ging gar nicht. Hat er den Beamten gefragt, könnten wir nicht einen Versuch machen mit Gemüse? Und der hat auf ihn gehört, ist auf ihn eingegangen. Gott hat den Mut von Daniel belohnt, und hat geschenkt, dass da ein Beamter günstig gesinnt war. Und jetzt erlebt diese Esther auch in einer ganz schwierigen Situation ihres Lebens, auch wieder ein Beamter für sie besonders günstig gesinnt war. Und sie hatte also Gunst erlangt, Vers 9, Und das Mädchen gefiel ihm, dem Hegai, und erlangte Gunst vor ihm. Und er beeilte sich, ihre Reinigungssalben und so weiter, setzte sich dafür sie ein. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, sie hätte aber nie erzählt, dass sie eine Jüdin ist. Und jetzt, als sie zum König gehen sollte, da hat sie nichts genommen, außer, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Hofbeamte, der Hüter der Frauen, sagte. Sie ließ sich von ihm beraten. Und das waren ganz praktische Sachen, die er ihr sagen musste. Und so kann man sich eben auch beraten lassen von anderen, die Dinge besser wissen. Und das konnte Esther so tun.